Ich glaube, wir sind schon alle zum Thron Gottes gegangen. Wir haben ihn schon durch die Lieder gesehen, verspürt, dass er persönlich ist. Wenn wir Jesus annehmen, da laden wir eigentlich den Heiligen Geist in uns ein, um in unser Herz wohnen zu sein. Der Heilige Geist ist Gott. Also Gott ist in uns. Wir haben den Vorteil in der Zeit, wo die Jünger mit Jesus gingen, da waren sie in der Nähe von Jesus. Und bei uns ist er in uns. Und er nimmt uns zum Thron. Wir wollen ein bisschen ein Thema behandeln, das heißt mit Beziehungen. Ist es einfach, Beziehungen zu haben oder nicht? Mit manchen leichter, mit anderen schwieriger. Wenigstens bei meiner Seite. Ihr seid vielleicht schon in einem höheren Niveau, wo ihr sagt, es ist mit allen leicht. Also, ich habe dann auch von euch ein bisschen zu lernen. Beziehungen. War ein bisschen zu schnell. Na gut, ich kann es einmal zurück. Ich brauche dieses Bild sehr oft. Ihr kennt das Bild, das ist von einem Eisberg. Wie viel sieht man übers Wasser von einem Eisberg? 10%. 90% ist unter Wasser. Wenn wir normalerweise in Beziehungen gehen, wenn wir Leute schauen, wenn wir auf Leute sehen, dann sehen wir, was über Wasser ist, was wir zeigen. Aber was sich unten verbirgt, das geht manchmal tief. Wir haben Erfahrungen, gute Erfahrungen, wir haben schlechte Erfahrungen. Wir haben Traumas manchmal, Sachen, die uns beeinflusst haben, aber die zeigen wir normalerweise. Wir meinen, wir zeigen die nicht so an der Oberfläche. Aber in Wirklichkeit, keiner kann alles verbergen. Und das zeigt sich in einer Art und Weise oder einer anderen. Aber wir wollen jetzt reingehen in Johannes 17, das war der Text, den gegeben wurde. Und Johannes 17 ist ein toller Text. Es ist, wo Jesus mit seinem Vater Beziehung hat. Wo er mit ihm spricht. Und das ist jetzt, er hat so ziemlich seinen Teil hier auf Erden vollbracht. Und er will jetzt nochmal dieses Abschlussgespräch mit Gott haben, Entschuldigung. Und wir teilen es nur ganz kurz ein. In Verse 1 bis 5 ist Jesus und der Vater. Ich glaube, das alles fängt an mit unserer Beziehung zum Vater. Dann ist Jesus mit seinen Jüngern und zuletzt, er betet nicht nur für seine Jünger, er betet auch für die nächste Generation, die dahinter kommt. Also wir nehmen Johannes 17, 1 bis 5. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast ihm mit ihm Macht über alle Menschen auf der Erde gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt geschaffen wurde. Wie fängt das an, nachdem Jesus all das gesagt hat, Herr, blickte auf zum Himmel und sagte, Vater. Ich möchte das mal in Art und Weise zeigen. Versuch dich mal zu belegen. Du gehst in dein Wohnzimmer und hast da zwei Sofastühle. Dann sagst du, ich will in diesen Raum reingehen. Ich setze mich auf den einen Sofa, habe meine Zeit des Bedenkens, und auf einmal kommt ein Gast rein. Und wer ist dieser Gast? Gott selber. Jetzt stehen mir die Haare schon zu Berge. Können wir uns vorstellen, wir sitzen da und auf einmal ist Gott in Person, der sitzt vor mir. Welches sind jetzt die Themen, die da aufgehen werden? Da werde ich mit Gott über Fußball spielen, werde ich ihm über Urlaub sprechen, oder was sind die Themen, die mir in dem Moment so wichtig sind, mit Gott zu sprechen? Und da bin ich offen und dann fängt an, Gott zu mir zu sagen, hey Paul, ihr, deine Mutter und dein Vater, die ich überhaupt gekannt haben, kannte ich dich schon. Und ich habe dich in einer wunderbaren Art und Weise geschaffen. Du bist mein. Und ich habe dich von eh schon geliebt. Ich will dir nur sagen, dass ich dein Vater bin. Und ich will mit dir gehen, überall, wo du hingehst, ich will mit dir gehen. Und ich will deine Stütze sein, ich will dir Leben in Fülle geben. Was für ein Gefühl gibt uns das? Ich glaube, es gibt kein besseres Gefühl. Und ich kann euch sagen, in meinem Wohnzimmer, in deinem Wohnzimmer, ist Gott jeden Morgen da, um mit dir diese Zeit der Gemeinschaft zu haben. Sehr oft nehme ich mir nicht die Zeit, ich habe so eilig, ich laufe hinaus in den Tag, aber er saß da und war willig, mit mir über den Tag zu sprechen. Also das Erste ist, diese Begegnung mit ihm zu haben. Was haben wir im Vers 3 gelesen? Und das ist der Weg zum ewigen Leben. Dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Wir kennen ihn, indem wir mit ihm Beziehung haben, mit ihm sprechen. Wenn wir mit ihm sprechen, was ist Gebet? Gebet ist nicht der Weg, Gott dazu zu bringen, unseren Willen im Himmel zu tun. Gebet ist der Weg, den Menschen dazu zu bringen, Gottes Willen auf Erden zu tun. Sehr oft komme ich und lade meinen ganzen Haufen vor dem Herrn in dieser Zeit, wo ich mit ihm spreche. Dann sagt er einfach, kannst du jetzt ruhig sein? Du hast deinen ganzen Müll bei mir abgeladen und ich will dich gebrauchen, um diese Sachen zu regeln. Warum? Weil ich mit dir gehen will. Ich will dich wachsen sehen. Ich will dich weiterkommen sehen. Dies ist das Bild. Sie ist von uns die Kassiererin von unserer Konferenz dort in Brasilien. Sie heißt Yuda. Ist eine gottesfürchtige Frau und mit ihr setze ich jeden Tag, jede Woche zusammen zum Beten und mit dem Herrn zu sprechen. Aber sie ging da eine ziemlich schwierige Situation durch. Da habe ich sie empfohlen, fahre raus in einen Bauernhof oder irgendwo und hab deine Zeit allein mit Gott. Sitz mal auf dem Sofa mit Gott. Sie entscheidet sich, das zu machen, da fährt sie dahin. Nur sie hat da kein Sofa gefunden, sie hat einfach eine Hängematte gefunden. In der Mitte von der Wiese eine Hängematte, dann legt sie sich da rein und da hat sie circa 3 Stunden mit Gott zu erzählen. Das hat sie so bewegt. Gott hat sie so persönlich angesprochen. Sie geht voll Herzens zu ihrem Zimmer. Am nächsten Morgen wacht sie auf. Sagst du, was werde ich heute machen? Da geht sie einfach mal, da war ein Geschäft in der Nähe, Kleidergeschäft, um reinschauen. Da merkt sie, dass eine Frau, die kommt aus dem Anproberaum und fragt so, passt das Kleid zu mir? Yuda sagt, schaut sie an, sie kennt überhaupt nicht, das passt überhaupt nicht zu dir. Ich glaube, ich würde vorschlagen, du das und das Kleid, dann nimmst du. Und die Frau schaut sie an. Probiert das an und es passt perfekt. Was macht diese Frau? Sagt, wir werden zu einer anderen Stadt fahren. Willst du mitfahren? Haben sie noch nie gesehen. Sie fahren mit, haben eine schöne Zeit zusammen. Sagt diese Frau zu ihr, du strahlst. Du strahlst. Das bewegt sie in dem Sinne, Sie hat am Abend vorher so eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt und jetzt merken andere, dass sie strahlt. Naja, die lassen sie wieder zu Hause, Abend ist sie im Restaurant und sitzt da, sie ist ja alleine an einem Tisch. Dann rufen die Leute vom Tisch daneben: Kannst du zu unserem Tisch kommen? Sagst du, ich bin gut dran, ich bin okay. Irgendwann geht's noch hin. Und sie fängt an, mit denen ins Gespräch zu kommen. Dann sagt diese Frau vom Nebentisch: Du strahlst. Sie hat ja noch nichts gesagt. Aber die Begegnung mit dem Herrn hat sie strahlen machen. Sie geht nach Hause den nächsten Tag, sie könnt ihr euch vorstellen, wie sie voll ist. Kommt sie mit ihrem Mann und sie haben ein dreistündiges Gespräch, was sie für Jahre nicht gehabt haben. Und sie strahlt zu Hause. Wer eine Begegnung mit Gott hat, der kann darauf hoffen, dass er strahlen wird. Und wir sind gerufen, in die Welt zu strahlen. Wir sind in Malawi und da ist dieser hier, das ist der Daniel Schenkerau, der ist von Indien. Und wir haben ein Gespräch mit ihm. Da sind eine Gruppe von 70 Leute, die Gemeinde gründen. 70 Leute, die Gemeinde gründen in der Gegend. Fragte ich ihn: Wie macht ihr das, dass ihr zusammenkommt und wirklich beisammen seid? Sagt er: Wir treffen uns jeden Tag. Jeden Tag von 5 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens sind wir im Zoom zum Zusammenbeten. Sage ich: Alle 70? Alle 70. Frage ich: Von Montag bis Freitag? Ja, von Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag inbegriffen. Und die Arbeit wächst und wächst und wächst. Ich sagte: Ich will das erleben. Na gut, dann sagt er: Dann kannst du uns mal einen Leiterschaftskurs geben. Ja, kann ich. Dann machen wir es so: Wir haben unsere Gebetsstunde von 5 Uhr bis 6 und dann um 6 dann kommst du rein und gibst uns den Vortrag. Ist gut? Sage ich: Aber ich will um 5 rein. Ich will sehen. Und wirklich, an dem Tag waren 67 dran, 2 konnten aus irgendeinem Grund nicht. Und sie beteten und beteten und beteten. Sie hatten eine Begegnung mit dem Herrn. Johannes 17: Ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn ich habe es ihnen die Worte weitergegeben, du mir gegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie den meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Ich habe es sichtbar gelebt, ich habe nicht nur Worte gesagt, ich habe so gelebt, dass sie es verstanden haben. Diese Frau, die ist auf Rollstuhl, die hat Polio. Die Ärzte hatten ihr ein Jahr Leben gegeben und sie lebt schon 12 Jahre. Sie ist die Aufseherin eines Projektes, das wir haben mit Kindern von einer der gefährlichsten Gegenden eigentlich von unserer Stadt. Sie hat ein Herz für diese Leute. Ein Tag, da ist ein Junge in dieser Gruppe, der ist so aggressiv, der haut eine Lehrerin übers Ohr und sagt: Ich gehe nach Hause. Naja, sie versucht eigentlich mit diesem Jungen zu sprechen, der ist unansprechbar und geht nach Hause. Sie weiß, dass sie die Verantwortung hat. So ruft sie jetzt die Mutter zu Hause an. Und wer, die Mutter war nicht da, wer ging ans Telefon? Der Vater. Und der Vater ist der Hauptdrogenhändler von der Region. Sagt sie, ich muss dir nur benachrichtigen, dass dein Sohn geht jetzt nach Hause. Fragt der Drogenhändler, und was hast du mit meinem Sohn gemacht? Ich gehe sofort, komm sofort zu dir. Jetzt kommt dieser Drogenhändler schwer bewaffnet und mit noch zwei Kollegen und kommt zu ihr. Könnt ihr euch vorstellen? Drei Drogenhändler und sie im Rollstuhl. Da fragt der Drogenhändler, und was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sagt sie, wir werden hier nicht auf der Straße sprechen. Komm in meinem Büro. Jetzt gehen sie im kleinen Büro rein, zu viert, und er wieder, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Dreht sie zu ihm und sagt, jetzt will ich die Frage umdrehen. Was hast du mit deinem Sohn heute gemacht? Weißt du nicht, dass ich dich hier runterknallen kann und schießen kann? Ja, sagt sie, ich weiß, du kannst das, aber du wirst es nicht machen. Du wirst mir jetzt antworten, was hast du mit deinem Sohn heute früh gemacht? Sagt er, ich habe die Mutter versucht zu ermorden heute früh. Ich habe mir dreimal abgeschossen und da ist keine Kugel rausgegangen. Sagt sie, ich weiß warum. Ich weiß, warum da keine Kugel rausgegangen ist. Weil dein Sohn. Und deine Tochter beten jeden Tag für dich und für deine Frau, für unsere Mutter, dass sie den Herrn finden möchte. Deshalb ging diese Kugel nicht raus. Dieser Drogenhändler geht so auf die Knien vor ihr und sagt, wie gerne würde ich aus diesem Dreck raus. Ich kann nicht. Wenn ich aus diesem Dreck rausgehe, dann werden sie mich ermorden. Kannst du für mich beten? Sie betet für ihn und sagt, dieser Gott, der das nicht erlaubt hat, dass die Kugeln rausgegangen sind aus dem Revolver, der kann dein Problem lösen. Und ich werde dafür beten. Zwei Tage danach, dann kommt dieser kleine Junge angelaufen zum Projekt, sagt, Lehrerin, ich muss dir was sagen, ich muss dir was sagen. Na, was willst du mir sagen? Das kann ich hier nicht sagen, ich muss es da an deinem Büro sagen. Dann geht es mit ihm ins Büro, sagt er, weißt du was, Lehrerin? Ich habe heute meinen Vater ertappt, der hat die Bibel gelesen. Nach drei Monaten bekommt dieser ein Haus, das ist so 800 Kilometer weiter ab, und darf von dieser Gegend rausgehen in einer komplett anderen, wo er neu anfangen kann. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Was braucht es? Es braucht eine Frau, die Polio hat. Sie hat Schmerzen jeden Tag. Es gibt nicht einen Tag, wo sie nicht Schmerzen hat. In diesen Zeiten, wo sie Schmerzen hat, da betet sie. Sie betet nicht nur für einen jeden von den Schülern, die da ist, für die Gemeinde. Und ich würde sagen, sie betet für euch heute. Diese Begegnung, die wir mit dem Herrn haben, die nimmt uns in einer anderen Situation, wo wir weniger von uns haben und mehr von ihm. Das ist, was Jesus bemerkt. Während meiner Zeit hier auf Erden habe ich sie bewahrt, hat er die Frau bewahrt. Er hat sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt, so wie es in der Schrift vorausgesagt hat. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig in dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du diese Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Ich habe sie bewahrt, sagt Jesus. Gemäß der Lehre in Johannes 10 sind wir in der Hand des Vaters und niemand kann uns herausreißen. Nichts kann uns aus seinem Griff lösen. Obwohl wir Satans Machenschaften nicht ignorieren dürfen, liegt der Schlüssel zur Überwindung der Dunkelheit darin, im Licht zu wandeln und zu erkennen, dass Jesus Christus verspricht, uns zu bewahren. Im Norden Indiens, das war genannt der Friedhof der Missionare, wird eines der Missionare vom Süden gebeten, zum Norden zu gehen und zu evangelisieren. Sagt er, ich gehe nicht. Du weißt ja, es ist der Friedhof der Missionare. Ich gehe nicht dahin zum Sterben. Wer wohnt in ihm? Der Heilige Geist, der mahnt ihn und mahnt ihn und mahnt ihn. Irgendwann sagt er, okay, ich gehe. Er fängt dort an, sagt der Heilige Geist, miete einen Raum. Ich will die Missionare hier von der Gegend eine Begegnung haben. Sagt er, du weißt ja hier, das ist der Friedhof der Missionare. Meine Frau und ich sitzen hier zu Hause und du kannst zu uns sprechen. Sagt der Herr, miete was Größeres. Willst du mit uns zum Narren machen? 10 Leute passen hier in unser Haus rein, mehr. Der verhandelt mit Gott, bis Gott zufrieden ist, dass er eine Halle mietet für 500 Personen. Sagt der Gott, ich verstehe dich immer noch nicht. Was für eine Schande wird das sein, wenn in dieser Halle von 500 Leuten nur meine Frau und ich auftauchen. Aber er verschickt Briefe in die Gegend rein. An dem Tag, auf einmal kommen Leute rein und kommen Leute rein. Wie viel kamen? 500 Missionare. Sagt der Gott, woher kommen diese alle? Sagt Gott, ich habe meine Leute. Und es ist eine Region, wo sehr viel verfolgt wird. Und dort passieren, da werden ungefähr 300 bis 400 Leute pro Monat getauft. Fragte ich ihn, aber kommen die Hindus, die Radikale nicht und wollen einfach die Missionaren, wie sagt man, oder die Pastoren schlagen und so weiter? Oh ja, jedes Mal. Frage ich, kann ich die Gemeinde in Brasilien bitten, zu beten, dass diese Missionare oder diese Pastore verschont werden? Sagt er, bitte tu das nicht. Unserer Erfahrung nach, desto mehr diese Pastoren geschlagen werden, desto mehr Taufeste haben wir. Ändert das ein bisschen unser Blickwinkel, dass nicht wir das zu sagen haben? Das Werk ist seines und er macht, was er will, wie er will und wann er das machen will. Ich habe sie bewahrt, sagt Jesus. Und was ist mit uns? Um dies auf unser Leben anzuwenden, müssen wir uns in gewisser Weise darüber im Klaren sein, dass wir unsere Kinder, Enkel oder Menschen, mit denen wir unsere geistliche Arbeit verbunden sind, nicht bewahren können, weil sie uns nicht gehören. Sie gehören ihm. Sie haben jeden Tag die Gelegenheit, mit ihren Kindern oder anderen, denen sie dienen, ein Segen zu sein, ihnen zu dienen, sie zu disziplinieren und sie zu lieben. Zu lieben. Aber sie können nicht an sie klammern, weil sie nicht ihnen gehören. Hesekiel 18,4 sagt, denn mir gehören alle Menschen, die Eltern so wie auch die Kinder. Sie gehören mir. Meine jüngste Tochter, die ist jetzt, wird bald 25, sie ist 24. Als sie 17 Jahre alt war, sie ist sehr oft Fahrrad gefahren. Und immer längere Strecken, wollte sie einen Tag eine Strecke von 200 Kilometer fahren. Das war die längste Strecke, die sie je gefahren ist. Habe gesagt, darfst fahren. Ich werde dann, wenn ihr beim Zurückkommen seid, werde ich einfach mit dem Auto hinteranfahren. Und falls du zu müde bist, dann steck mal das Fahrrad im Auto rein und du kommst mit mir zurück. Ja, ist einverstanden. Das Gefahren schon ist bei dem Weg zurück, hatte schon so 140 Kilometer gefahren. Begleite sie, es war schon dunkel geworden. Lass ich die letzte vier dann vorbeifahren, warte, bis die Lastwagen vorbei sind. Dann fahre ich um die Kurve und da liegt ein Fahrrad am Straßenrand. Schaue ich, sieht nach dem Hemd von meiner Tochter. Halte ich an, gehe ich schauen. Sie blutet vom Kopf, von der Nase und von den Ohren. Und er liegt da im Fahrrad. Habe ich wenigstens sie glattweg ein bisschen Kopf gehoben und so und Krankenwagen gerufen. Dann habe ich Gott ganz laut gebetet. Gott, du kannst sie heilen. Sie ist in diesem Moment nicht in einem Zustand, ihr Verhältnis mit Gott war nicht in Ordnung. Du kannst sie heilen. Hörte ich ganz, eine laute Stimme sagte, sie ist mein und ich werde mit ihr machen, was ich will. In Ordnung? Sie schwebte zwischen, wie sagt man, in Ohnmacht und nicht in Ohnmacht. Ich wusste nicht, ob sie sterben würde, ob sie gelähmt würde oder ob sie genesen würde. Was antwortet man? Ich habe gesagt, ja Gott, sie ist dein. Ich habe kein Recht mehr auf sie, du kannst machen, was du willst. Sie ging ins Krankenhaus und der Arzt kam zurück und sagte, sie hat Blutungen unterm Hirn. Wenn wir die Blutung nicht eindämmen können, dann müssen wir Kopf aufmachen und operieren. Sagte ich, du kannst machen, was du willst, du brauchst mich nicht mal anzurufen. Ich hatte sie abgegeben. Was sollte ich ihm sagen? Du ruf mich noch an. Oder du, Gott, sie ist deine. Sie kommt aus dem Krankenhaus in der Zeit und sie wollte die Eintrittsexamen machen für die Uni, aber sie wollte sich vorbereiten und es hat keine Zeit gegeben. Fragt sie, soll ich den Eintrittsexamen machen oder nicht? Sag ich, mach's. Wenn du schaffst, ist okay, wenn du nicht schaffst, ist auch okay. Macht den Eintrittsexamen und dann, als das Resultat rauskommt, hat sie den sechsten Platz für die Universität in Chemie gekriegt. Sag Gott, darf ich auf sie aufpassen? Darf ich sie steuern? Es gibt viele Leute hier in der Umgebung, die ihr ansprecht. Ihr habt Arbeitskollegen, die ihr ansprecht. Sie gehören euch nicht. Sie gehören ihm. Er hat sie geschaffen. Aber er will dich und mich brauchen, diese Leute in unsere Familie, in seine Familie reinzubringen. Sie gehören uns nicht. Aber er will uns gebrauchen, diese in diese Familie reinzubringen. Ein Bild, das ihr kennt und was mich hier ein bisschen zu schaffen hat. Wer hat dieses Bild schon mal gesehen? Von dem, gut, wunderbar. Von dem breiten Weg und dem schmalen Weg. Was sagt Jesus? Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig in dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Es ist ein interessantes Bild. Du hast den breiten Weg und den schmalen Weg. Aber was lesen wir hier im Text? Wir werden nicht aus dieser Welt genommen. Also ein verbessertes Bild wäre, wenn dieser schmale Weg hier inmitten ist. Gott hat uns nicht aus dieser Welt genommen, sondern gesagt, den schmalen Weg gehen in dieser Welt, in dieser Dunkelheit. Wir sollen leuchten. Jesus, der in uns ist, der sagt, ich bin das Licht der Welt, scheine. Also, was wir eigentlich zu tun haben als Jünger Jesu in unserer Arbeitsstelle, wo wir sind mit den Nachbarn und so weiter, ist Jesu Licht scheinen lassen in dieser Dunkelheit. Und dann sagt er, ich habe sie gesandt. Zuvor hat er gesagt, sie sind nicht von dieser Welt und dennoch schickt er sie in die Welt. Wir sollen nicht von der Welt sein, aber wir müssen in der Welt sein. Viele Christen wollen in der Isolation der Welt. Man kann weggehen, ja, aber man darf nicht wegbleiben. Ich bringe das Gleichnis vom Barmherzigen und sagt den Samariter. Wir passen eigentlich nicht hier rein. Wir gehören nicht hierher und werden hier nicht bleiben. Aber der Herr hat uns erlaubt, hier zu sein, indem der Heilige Geist und die Schrift gibt und sagt, es gibt Menschen zu retten, tu, was du kannst, während ich dich führe und leite. Das ist im Norden Russlands. Man kann diese Gegend nur erreichen im Winter. Während des Sommers ist das Sumpfgebiet, also es ist unmöglich hinzukommen. Man kommt da eigentlich nur im Winter hin. Und da sind zwei Missionare, die haben die Stimme vom Heiligen Geist gehört, geht in diese Gegend rein. Und sie fahren dahin. Als sie bis zu der Tür kommen, da fragen zwei ältere Frauen, die sind schon über 80, seid ihr die Menschen, wofür wir gebetet haben? Wir haben 18 Jahre gebetet zu einem Gott, den wir nicht kennen, der uns jemand schickt und uns den Weg zu diesem wahren Gott zeigt. Seid ihr diese Männer? Also 18 Jahre haben die gebetet zu einem Gott, den sie nicht kennen, der jemand schicken soll, ihnen den Weg weisen soll zu dem wahren Gott. Sagen sie, wir sind es. Sie singen, sie spielen und sie bringen das Wort. Und diese ältere Frauen, die bekehren sich. Amen. So, jetzt sagen diese zwei Frauen, wenn es 18 Jahre gedauert hat, bis ihr gekommen seid, wenn es nochmal 18 Jahre dauert, bis ihr wieder zurückkommt, dann wollen wir noch was anderes. Wir wollen uns taufen lassen. Da wird gegraben und da geht man. Das ist unser Gott. Das ist ein lebendiger Gott. Und er braucht jeden, der willig ist, zu gehen. Und ich frage mich jetzt, gibt es in deiner Umgebung auch Leute, die schon lange gebetet haben, dass jemand sie kommt und ihm von dem Glauben erzählt? Sie schrecken es ab, sie zeigen es nicht. Aber wer bereitet eigentlich die Herzen der Menschen? Sind wir es? Jesus geht immer voran. Und mein Gebet jeden Morgen ist, Herr Jesus, wer sind die Personen, die du mir heute auf den Weg bringen wirst, mit dem ich einfach strahlen kann, mit dem einfach ermunternde Worte geben kann, an denen ich einfach das weitergeben kann, was du weitergibst. Und Schluss ist, Jesus, der betet eigentlich nicht nur für die Leute, die da waren oder die Jünger da. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich geglaubt werden, oder die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also betet für uns. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Damit wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich. Jesus betete nicht nur für diejenigen, die damals bei ihm waren, sondern auch für diejenigen, die später an ihn glaubten, für sie und für mich. Er betete, dass sein Volk eins sein möge. Leider sehen wir so viele Gemeinden, die sich spalten und krachen. Er sagt, ich kenne diese Leute, ich bete, dass sie eins seien. Und Einheit beruht darauf, die Wahrheit in Liebe zu sagen, was nicht immer einfach ist, aber absolut notwendig. Auch wenn Leute sehr unterschiedliche Ansicht haben in Bezug auf Handelsweise oder auf geistliche Arbeit, können sie durch die Liebe vereinbart werden. Ich will euch mit einem Beispiel noch schließen. In Uganda ist unser Pastor, der heißt Robert. Der ist im Norden des Landes und dient dort. Und seine Frau ist zu Hause. Und sie ist in ihrer Zeit, in ihrem Sofa, in ihrer Zeit des Gebets mit dem Gott. Und da sagt der Heilige Geist zu ihr, adoptiere ein Mädchen. Sie ruft ihren Mann an, dort im Norden, der ist auf Reisen, sagt sie, Mann, der Heilige Geist hat mit mir gesprochen, wir sollen ein Baby annehmen. Können wir es machen? Er sagt, wenn der Heilige Geist dir das gesagt hat, kannst du es annehmen. Ohne zu sehen, ohne nichts zu erfahren, er sagt einfach, wenn der Heilige Geist mit dir gesprochen hat, kannst du sie annehmen. Als sie das kleine Mädchen sahen, war es zu den Schweinen geworfen sein, in der Jauche zu sterben. Also die Eltern wollten es nicht. Und wie ist das mit der ganzen Gesundheit? Die ist sehr schlecht dran. Und was sie merken, das Mädchen ist blind. Als sie versuchten zu sehen, die Würmer hatten schon das Auge teilweise eingenommen. Also war es eine gute Entscheidung, das Mädchen aufzunehmen? Was meint ihr? Sie nehmen es nachher zum Arzt hin, ist da was zu machen? Sagt er, das Einzige, was wir machen können, wir können hier die Haut über die Augen schneiden, damit einfach der Augenball oder wie man es nennt, zu sehen ist. Aber sehen wird sie niemals. Na gut, sie beten darüber, haben Frieden darüber und sie machen diese Operation. Nach einem Gottesdienst in der Gemeinde, sie haben Gott wirklich verspürt in dem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst, dann haben sie noch viele Gespräche nachher und dann wollen sie nach Hause gehen, also das Ehepaar. Und wo ist das Mädchen? Es ist verschwunden. Und sie suchen und suchen und suchen. Irgendwann, dann haben sie es da hinten auf dem Weg gefunden. Wie hat sich das Mädchen da hingeschleicht als blindes Mädchen? Da kommen sie an das Mädchen ran und sie kann perfekt sehen. Kann man uns vorstellen, was ein Jubel? So, jetzt sagt der Heilige Geist zu dem Ehepaar, zum Robert und zu seiner Frau, weil ihr gehorsam wart, werdet ihr noch viele Kinder haben. Hier sitzt sie schon in der Schule, wächst in der Schule. Sie fangen an, Kinder aufzunehmen in der Familie. Sie haben 140 Kinder. Außer die eigenen und die angenommenen haben sie jetzt 140 zusätzliche Kinder. Die bekommen Unterstützung und bauen Wohnbereich. Die Schule, wo hier erst nur Lehm war und haben sie jetzt ein bisschen besser. Die kriegen Leute, die unterstützen, um eine Klinik zu bauen. Sie machen eine Berufsschule für diese Jungen und Mädchen. Sie lernen zu pflanzen. Mit diesen Kindern gehen sie von Dorf zu evangelisieren. Mit diesen Kindern haben sie 16 Gemeinden gegründet. Sie singen, sie tragen vor in den, und da passieren die Tauffeste. Sie machen Arbeit in den Gefängnissen. Sie trainieren Leitern weiter. Sie sind von denen, die da durch den Prozess gegangen sind. Sie machen Jüngerschaftsprozess. Das ist der Robert, seine Frau. Das ist die Grace mit den vier anderen Geschwistern. War es richtig, die Grace anzunehmen? Hatten sie geahnt, was kommt? Wir brauchen nicht zu ahnen, was Gott machen wird, wenn wir einfach Sachen, die frohe Botschaft weitergeben. Wir sollen ausstreuen. Wer das Gedeihen gibt, wer das macht, dass das wächst, das ist er. Und da brauchen wir eigentlich uns nicht zu bekümmern. Ich gehe schnell zum letzten, das lassen wir für nächstes Mal. Jesus und die zukünftige Generation von Gläubigen. Jesus betete auch für Burghausen. Und ihr kommt täglich in unserem Gebet rein. Wir wissen von den Herausforderungen, aber was für uns unmöglich ist, für Gott ist das nicht unmöglich. Und er sagt, ich gehe voran. Bleibt mutig dran, wie schwer es auch sei. Es ist nicht eure Sache, es ist meine Sache. Und ich will euch leiten und ich will euch segnen, damit ihr weiter zum Segen werdet. Es heißt, Jüngerschaftsprozess, ihr arbeitet das durch. Es heißt, Jünger machen, die weitere Jünger machen, die weitere Jünger machen. Es ist ein Prozess, der nie aufhört. Und mein Gebet ist, dass Gott euch wirklich segnen möchte. Und dass das Licht von hier aus so gestrahlt wird, dass die ganze Umgebung in der Finsternis sagt, hier haben wir das Licht für die Ewigkeit. Amen.